Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Der HSV darf wieder ein ganz wenig hoffen und das vor dem 111. Stadtderby gegen den FC St. Pauli am Freitag. Das ist das Thema heute in der 203. Folge von HSV. Wir müssen reden. Ich bin Henrik Jacobs und wie in guten alten Zeiten sitzt heute neben mir mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai, glaubst du noch an die Relegation?
Moin Henrik, also mein 7-jähriger Sohn glaubt noch ganz fest daran. Ich muss gestehen, mein Glaube ist nicht ganz so groß, aber ich würde es ihm sehr gönnen.
Ich vertraue auf jeden Fall deinem Sohn Samu. Schöne Grüße auch an dieser Stelle. Der ist auch großer Fan von unserem heutigen Gast. Und Relegation ist das Stichwort, denn darüber wollen wir heute auch sprechen mit einem echten Blockbuster-Gast. Wir hören direkt mal rein, wie sich sein letztes Tor für den HSV angehört hat.
Dompe gegen Mavropanos. Ketel. Könnt's versuchen! Keiner zieht wie Sonny Kittel!
Ja, keiner zieht wie Sonny Kittel und deswegen ist Sonny Kittel heute hier. Genauer gesagt sitzt er 16.000 Kilometer entfernt in Australien und ist uns zugeschaltet. Moin Sonny Kittel, moin Sonny. Oder guten Abend eher, besser gesagt, ne?
Moin zusammen nach Hamburg. Genau, guten Abend.
Ja, guten Abend, Sonny, auch von meiner Seite. Schön, dass du ja mal wieder zu sehen bist, für uns auf jeden Fall und für unsere Hörer zu hören. Und wir freuen uns auf ein schönes Gespräch mit dir. Jetzt haben wir gerade schon mal dein Tor gehört im Relegationsspiel, im Rückspiel gegen Stuttgart. Das war wirklich ein unglaubliches Tor und vor allem eine unglaubliche Lautstärke. Ich weiß noch, ich saß neben Kai auch oben auf der Tribüne. Und wir haben uns wirklich angeguckt und haben gesagt, wow, so haben wir den Volkspark lange nicht gehört. Ich glaube, das letzte Mal bei Luca Waldschmidt, 2017 war das, glaube ich, nach der Rettung. Hast du in deiner Zeit den Volkspark mal so laut erlebt wie nach deinem Tor gegen Stuttgart?
Ich glaube nicht. Also währenddessen merkt man das ja nicht so oder kann das nicht so fühlen. Natürlich habe ich gemerkt, was das in dem Moment mit allen gemacht hat, glaube ich, im Stadion. Vor allem auch mit unserer Mannschaft. Das war ja auch das Ziel, sage ich mal, vor dem Spiel. Und ja, ist dann auch aufgegangen. Und ich glaube, in dem Moment haben wir wirklich nochmal sehr viele dazu gebracht, noch an diese Sensation zu glauben. Und leider hat es nur vielleicht für eine Halbzeit gelangt.
Ja, es war wirklich so, dass 57.000 mal mindestens und halb Hamburg dann plötzlich an dieses Wunder geglaubt haben, obwohl das Hinspiel 0-3 ausgegangen ist. Am Ende im Rückspiel ist es dann auch 1-3 ausgegangen und das Wunder ist ausgeblieben. Ein ähnliches Wunder, muss man fast schon sagen, bräuchte der HSV jetzt in dieser Phase, um es dann doch noch in die Relegation zu schaffen. Und ich habe eben gerade schon gesagt, also mein Sohn glaubt irgendwie noch dran. Wie ist es mit dir? Glaubst du, dass dieses Wunder Relegation noch klappen kann?
Natürlich sieht es jetzt erstmal nicht so danach aus. Aber man hat es jetzt auch an dem Spieltag gesehen. Kiel hat gepatzt, der HSV hat gewonnen, hat sich ein gutes Gefühl geholt und Düsseldorf hat jetzt auch nur einen Punkt geholt. Also ich glaube, der große Vorteil ist, dass der HSV und viele Jungs die Situation kennen aufgrund der letzten Jahre. Und eben wie ich gesagt habe, viele Jungs noch dabei sind, die das auch selbst erlebt haben. Und wer weiß, wenn am Freitag der HSV gewinnt, was das mit den anderen Mannschaften macht, die danach spielen, glaube ich, oder spielt noch jemand von denen?
Düsseldorf spielt parallel, Kiel dann am Samstag, glaube ich, in Wiesbaden.
Ja, von daher Ja, ich würde nicht sagen, dass es vorbei ist. Also
es war ja vor 2 Jahren schon mal ähnlich, ne? Als du noch dabei warst. Ihr habt dann in Kiel verloren und alle dachten, das war's jetzt. Planung für die zweite Liga beginnt und dann habt ihr 5 Spiele in Folge gewonnen, seid noch an St. Pauli vorbeigezogen in die Relegation. Das wäre jetzt wahrscheinlich sogar noch eine größere Überraschung, du bist ja nicht mehr dabei, wenn der HSV das jetzt noch schafft. Du bist selbst jetzt seit der Winterpause in Australien bei den Western Sydney Wanderers, bist ausgeliehen vom polnischen Erstligisten Rakow. Wie verfolgst du denn jetzt so in Australien dann auch den HSV? Wir haben eben schon gehört, deine Tochter vermisst den Dino. Hast du das Spiel gegen Braunschweig gesehen?
Ja, um ehrlich zu sein, schaue ich eigentlich jedes Spiel. Bin da schon, einfach noch eng verbunden, sag ich mal. Und der Verein liegt mir schon am Herzen und auch habe noch Kontakt zu vielen Jungs. Also meistens lege ich mir dann auch die Schicht mit der ganz kleinen, dass ich dann auch nachts während der Flasche gehen auch das Spiel gucke. Ich schaue eigentlich jedes Spiel.
Ich wollte gerade fragen, also jetzt Mittagszeit, jetzt ist es ja gerade in Deutschland mittags, das geht dann ganz gut, das ist abends bei dir, so ein Abendspiel 18:30, dann musst du dann mitten in der Nacht aufstehen, oder?
Das passt, ja. genau.
Und wie guckst du das? Also gibt's das die Übertragung im Internet oder ich kann mir nicht vorstellen, dass in Australien zweite deutsche Liga übertragen wird?
Nee, genau, ich mache das eigentlich über das iPad, hab da ein, zwei Apps, mit denen das dann ganz gut funktioniert. Wo ich das dann irgendwie übertragen bekomme. Also es funktioniert ganz gut, ja.
Und du hast eben schon gesagt, du bist immer noch mit vielen Jungs im Kontakt. Wer sind so diejenigen, mit denen du noch am meisten Kontakt pflegst?
Ja, Baka auf jeden Fall, Ludo, auch Bobby Glatzel. Und sonst auch ein paar aus dem Staff. Also ich war jetzt ja auch ein paar Jahre da und hab da auch ein paar Freunde gefunden in der Zeit.
Wir hören jetzt auch gleich mal einen aus der Mannschaft. Den hast du gerade nicht aufgezählt, aber vergessen hast du ihn mit Sicherheit nicht. Er hat dich nämlich auf jeden Fall noch nicht vergessen, genauso wie die ganze Mannschaft. Und ja, hören wir mal, was er dir zu sagen hat.
Hey Sonny, ich bin's, Mefo. Ich hoffe, dir geht's gut da in der Sonne. Du hast ja jetzt ein schönes Leben. Ist bestimmt auch gut für deine Knie. Wir vermissen dich hier alle sehr. Da frage ich mich natürlich, vermisst du uns auch? Ja, ich werde mir den Podcast anhören und bin gespannt, was du so zu erzählen hast. Hast ja richtig viel erlebt in deiner Karriere und wir freuen uns sehr, wenn wir dich auch bald mal wieder im Stadion sehen können. Liebe Grüße.
Ja, das war Jonas Meffert, der sagt, dass er und der HSV dich sehr vermissen. Wir wissen von dir, dass deine Tochter den HSV in Hamburg sehr vermissen. Wie geht's dir damit? Also geht's dir ähnlich wie deiner Tochter?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich schon die Mannschaft, den Club und einfach die Stadt schon vermisse, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich war lange da, konnte mich 100% mit dem Club identifizieren und meine Tochter ist da geboren und ja, wir haben uns sehr wohl gefühlt und wie ich gerade schon gesagt habe, das war nicht nur irgendwie auch ein Job, ich habe da auch viele Freunde und tolle Menschen kennengelernt.
Jetzt lebst du in Australien seit ein paar Monaten. Ich würde mal sagen, das Wetter in Hamburg wirst du jetzt nicht unbedingt vermissen, gerade nicht in den letzten Monaten. Diese Woche habe ich jetzt allerdings gerade geschaut, in Hamburg wird es sogar wärmer als in Sydney. Also ja, vielleicht schaffst du kurzen Trip nach Hamburg einzulegen, vielleicht zum Derby dann nochmal. Oder sitzt du dann am Freitag mit deiner Familie am Bondi Beach?
Naja, es wird ja jetzt kühler. So langsam kommt jetzt hier der Winter an. Winter ist aber um die 20 Grad hier.
Ja, der Winter lässt sich aushalten.
Angenehm. Ja, genau. Zum Spiel schaffe ich es jetzt nicht gegen Pauli, aber vielleicht gegen Nürnberg noch am letzten Spieltag, weil bei uns die Saison jetzt eigentlich rum ist. Und dann schauen wir, wann wir hier los können und dann versuchen wir auf jeden Fall nochmal nach Hamburg zu kommen.
Du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass ihr leider die Playoffs verpasst habt mit Sydney. Ist für dich klar, dass das Abenteuer Australien damit sozusagen beendet ist oder planst du schon trotzdem noch, plant ihr als Familie trotzdem noch länger in Australien zu bleiben?
Stand jetzt, ist das, denke ich, vorbei, weil ich jetzt hier auch noch keine Gespräche hatte mit den Verantwortlichen. Ich habe ja noch 2 Jahre Vertrag in Polen und wie es da dann weitergeht, Weiß ich Stand jetzt auch nicht. Ein bisschen unklar die Situation. Aber ja, zuerst kommen wir auf jeden Fall nach Deutschland zurück und dann schauen wir weiter.
Das war jetzt auch wahrscheinlich für deine Familie ein großes Abenteuer. Also deine zweite Tochter ist vor wenigen Monaten geboren. Gerade noch in Polen, hast du erzählt. Habt ihr es rechtzeitig geschafft, vor der Abreise dann nach Australien? Ja, wie habt ihr das gemacht dann auch mit zwei kleinen Kindern nach Australien? Habt ihr euch ein Hotelzimmer gemietet, ein großes Familienzimmer oder eine kleine Wohnung gesucht oder auch eine große? Die Kinder brauchen ja Platz. Ja, wie war dein Leben jetzt die letzten Wochen?
Ja, erst bin ich alleine rüber, weil wir noch ein paar Dinge zu klären hatten, auch wegen den Kindern. Wie gesagt, meine Tochter ist erst ein paar Monate alt, dann hast du den einen oder anderen Arztbesuch noch. Und dann ist meine Frau mit den Kids nachgekommen. Und ja, jetzt haben wir eine kleine Wohnung. Sydney ist auch nicht so günstig, ich würde sogar sagen teurer als Hamburg. Also ja, kommen wir auch mit etwas kleinerem zurecht und ist auch völlig in Ordnung. Ja, wie war es so in den letzten Monaten? Also es war natürlich eine Umstellung nochmal. Ausland, man ist Ausländer dann auch eben und der Fußball ist anders. Ich muss aber sagen, ich wurde hier super aufgenommen. Die Australier sind da echt ja zuvorkommend und echt entspannt und sehr nette Menschen und cool drauf. Ja, und ansonsten, ja, wir hatten es schon angesprochen, das Wetter ist natürlich super. Wir konnten noch, sage ich mal, die guten Temperaturen mitnehmen in den letzten Wochen und Monaten. Jetzt wird es ein bisschen kühler. Und ja, das Land bietet auf jeden Fall viel für Familien und für Kinder. Das ist natürlich schön. Aber auch der Fußball ist, ja, ich würde jetzt nicht sagen überraschenderweise, aber es hat mich schon teils überrascht auf einem sehr, sehr guten Niveau. Gibt sehr gute Mannschaften, sehr, sehr gute Spieler auch. Es wird, glaube ich, selber unterschätzt in Europa. Und ja, ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert gewesen bisher.
Vielleicht kannst du es direkt mal vergleichen so mit der zweiten Bundesliga. Wie ist da so der Qualitätsunterschied?
Ich würde gar nicht sagen groß. Ich glaube, man sieht es ja auch an den Australiern, die jetzt bei St. Pauli spielen. Genauso hier gibt es sehr, sehr viele gute Spieler, auch ausländische Spieler natürlich, aber auch die Einheimischen sind sehr gut. Wie würde ich es einschätzen? Ich würde sagen, auf jeden Fall die ersten sechs Mannschaften können auf jeden Fall eine gute Rolle spielen, auch in der zweiten Bundesliga. Ist natürlich ein anderer Fußball einfach, vom Rhythmus, von den Abläufen, aber jetzt rein von der physischen Seite und auch von, ja, auch teils von den Einzelspielern brauchen die sich nicht verstecken. Also das war auf jeden Fall überraschend.
Du hast eben gerade die beiden Australier angesprochen, die für St. Pauli spielen, allen voran natürlich Jackson Irvine. Dadurch, dass die bei St. Pauli spielen, merkst du, dass jetzt St. Pauli ein anderes Standing in Sydney in Australien hat? Wirst du darauf angesprochen oder ist da trotzdem immer noch so ein Club wie der HSV eine größere Nummer?
Nee, man merkt es schon. Also die Jungs interessieren sich natürlich auch für den europäischen Fußball und kriegen es natürlich mit, dass die beiden ja, Jungs von St. Pauli erfolgreich sind mit ihrer Mannschaft. Und da spricht man schon mal drüber. Aber klar, HSV ist der HSV. Und das ist auch hier in Sydney so, dass die schon wissen, wer der größere Club ist.
Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie dieser Wechsel nach Australien überhaupt zustande kam. Also du bist ja dann im Sommer vom HSV, nachdem du keinen Vertrag mehr bekommen hast, nach Polen gewechselt. Ja, jetzt dann nach einem halben Jahr nach Australien, ist das eher zufällig zustande gekommen oder hattest du so auch den Wunsch, vielleicht auch an den Berater mal herangetragen, du würdest gerne mal in Australien spielen?
Ja, also ich hatte schon länger Kontakt mit dem Trainer hier von dem Club und das war auch im Sommer ein Thema, aber das konnte ich mir damals nicht vorstellen, weil es einfach zu weit weg war, auch aufgrund dessen, dass meine Frau schwanger war, wollten wir jetzt nicht zu weit weg sein von der Heimat auch. Und ja, dann habe ich mich halt für die polnische oder fürs polnische Angebot entschieden. Und Australien wurde dann ja zum Winter hin, als ja, ich die Gespräche in Polen hatte, dass es besser wäre, ja, man sucht eine Lösung, kam das wieder mehr ins Rollen und hat man sich einfach nochmal ausgetauscht und gesagt, okay, vielleicht macht man mal jetzt ja eine Leihe und schaut dann, wie es ist, wie es läuft und wie es einem auch gefällt. Man weiß es ja nie. Ist jetzt schon nochmal ein ganzes Stück weit weg von Europa, von zu Hause. Und ja, so kam das dann eigentlich zustande. Also über den Berater jetzt nicht, hab da jetzt auch keinen. Ich mache das alleine und ja.
Okay, das war schon ungewöhnlich, ne, für einen Profifußballer, dass er sowas dann mittlerweile alleine macht, aber ja.
Ja, gibt, glaube ich, schon immer mehr und mehr. Mhm. Auch jetzt, da fallen, glaube ich, fallen mir schon ein paar Namen ein jetzt. Aber ja, am Ende, ich glaube, bin jetzt auch alt genug, dann passt das auch.
Nikolai Müller ist jetzt zum Beispiel auch alt genug und ist ein paar Jahre in Australien gewesen, ich glaube, immer noch da. Hast du dich dann bei ihm zum Beispiel auch mal erkundigt, über Sydney, über die Liga, über den Fußball dort?
Ihn persönlich kenne ich jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Mir wurde es auch angeboten, dass ich mich mit ihm austausche, aber ich kannte selbst zwei Jungs, die auch hier bei dem Verein gespielt haben. Das war einmal Alex Meyer und Kevin Schlegler.
Frankfurt-Legenden.
Die waren und die haben ja auch ihre Meinung dazu gesagt und ja, das hat mir dann auch eigentlich gereicht.
Wir hören jetzt nochmal eine Frage aus deiner Hamburger Zeit mit jemandem, mit dem du sehr viel Zeit verbracht hast, der sich sehr ausführlich und sehr intensiv um deinen Körper gekümmert hat. Und der hat nochmal eine Frage zu deinen Aktivitäten in Australien.
Sonny, mein Freund, ich hoffe, es geht dir gut. Du, wir haben ja echt viel Zeit miteinander verbracht in den letzten Jahren beim HSV. Da hatte ich schon öfters Probleme bekommen mit meiner Frau, weil ich zu spät nach Hause gekommen bin, weil ich dich noch behandelt habe und wir dann ins Quatschen gekommen sind und vom 100. ins 1000. Jetzt meine Frage an dich, ist es in Australien immer noch so, dass du der Letzte bist, der das Stadion verlässt, oder bist du der Erste auf dem Surfbrett oder zieht sich einfach nach Hause zu deinen Mädels? Ich wünsche dir alles Gute, schöne Grüße an die Family und mach's gut.
Das war Andreas Thum, Physiotherapeut, Chefphysiotherapeut beim HSV. Ich gehe mal davon aus, dass du ihn erkannt hast. Und ja, eher auf dem Surfbrett oder eher auf der Massagebank? Wo finden wir dich nach dem Training?
Beides weniger, um ehrlich zu sein. Eher schnell zu Hause bei den Mädels. Leider habe ich keinen Physio gefunden, der das Niveau vom Andi hat. Von daher wäre das auch Zeitverschwendung. Und ja, nebenbei, Andi ist einfach ein ganz toller Mensch, der ja wahrscheinlich das ein oder andere Mal Probleme zu Hause bekommen hat wegen mir, weil ich dann ein paar Minuten länger da geblieben bin am Stadion und gearbeitet habe und dann noch Pflege gebraucht habe. Aber ja, einfach wirklich ein toller Mensch und das ist auch so ein Ding, wo wir drüber gesprochen haben am Anfang, was ich so vermisse. Das sind dann solche Leute wie Andi auch, die einfach, ja, für die ich es mir besonders sehr wünschen würde, wenn der HSV auch endlich mal wieder da spielt, wo sie hingehen.
Also Andi Thum hat sich bestimmt auch um deine Knie intensiv gekümmert. Jonas Meffert hat es vorhin schon mal angesprochen. Ist das tatsächlich so, wenn man gutes Wetter hat, dass das auch sich auf den Körper auswirkt und vielleicht so ein bisschen die Knie sich etwas besser anfühlen bei dem Wetter?
Bei mir, ehrlich gesagt, merke ich da keinen Unterschied. aber ja, vielleicht ist das bei dem einen oder anderen so. Ich glaube, bei Mefo war das, glaube ich mal, oder ist das der Fall, ja.
Aber surfen wird mit den Knien gehen oder lieber nicht?
Würde gehen, aber ich habe zu sehr Angst vorm Wasser und ich glaube, hier schwimmt doch der ein oder andere Hai öfter als in Europa rum. Das würde ich mich dann umso weniger trauen.
Sehr schön. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Abenteuer, was du da erlebst und ja, erlebt hast die vergangenen Monate. Wir wollen ein bisschen natürlich dann auch über den HSV und die aktuelle Lage mit dem Stadtderby jetzt am Freitag auch sprechen. Es könnte ja dieses Szenario eintreten, dass St. Pauli am Freitag im Volkspark den Aufstieg klar macht. Wie denkst du über dieses Szenario?
Ja, die Möglichkeit besteht, das ist klar. Ich glaube, wenn es passieren würde, dann weiß ich nicht, was das für Folgen hätte. Ich weiß, dass die Fans da natürlich besonders emotional reagieren, agieren, wenn es um dieses Spiel geht, im Allgemeinen. Und wenn es jetzt diese Konstellation gibt, dann ist natürlich ja extrem, würde ich sagen. Aber mein Gefühl sagt mir, der HSV wird das Spiel gewinnen. Die Jungs wissen auch, ja, was das für eine Partie ist. Und ich bin eigentlich zu 100% sicher, dass der HSV das Spiel gewinnen wird.
Du hast ja gesagt, dass du gerne und oft die HSV-Spiele verfolgst, auch wenn sie ein bisschen später sind. Also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann ist es bei dir 2.30 Uhr nachts, wenn das Spiel am Wochenende laufen wird. Das heißt, da bist du dann trotzdem am Start?
Ja, auf jeden Fall. Das lasse ich mir nicht entgehen.
Dann wird der Wecker gestellt.
Ja, oder meine Kleine hat Hunger.
Ah, das kennen wir alle als ja, Väter, dass dann um 2.30 Uhr gerne mal der Nachwuchs nach Milch verlangt. Ja, Thema Stadtderby. Du hast sehr, sehr viele Stadtderbys gespielt. 8 Stück waren es insgesamt in deiner Zweitliga-Zeit. Ich glaube, kein anderer HSV-Spieler hat mehr Derbys gespielt. Bacariata auch mit insgesamt 8. An welches Stadtderby denkst du denn so am liebsten zurück aus diesen ganzen Duellen?
Natürlich an die Siege, ist ja klar. Alle hatten irgendwie etwas Besonderes. Ich glaube, das wird jeder Spieler so sagen, der die Spiele gespielt hat. Klar, jetzt das letzte Heimspiel, das ich spielen konnte, der Sieg zu Hause 4-3, glaube ich, war es dann am Ende. Ja, war auf jeden Fall besonders, weil die Stimmung auch einfach unglaublich war. Ja, ansonsten hatten wir auch, ich glaube, das Heimspiel zuvor noch auch gewonnen. Leider genau. Mit weniger Fans. Wenn ich
da waren nur 1.000 Zuschauer dabei, aber ja, es war trotzdem auch sehr, genau. Sehr emotional.
Da hat Backer auch ein super Tor gemacht. Ja, ansonsten erinnere ich mich eigentlich an jedes dieser Derbys sehr gut. Ich habe, glaube ich, auch 3-4 Mal Alu getroffen in diesen Derbys. Das wäre noch alles samt super Tore gewesen.
Ich weiß noch eins am Millern-Tor. Ich glaube, das war auch ein Geisterspiel unter Daniel Thun. Hast du einen Freistoß aus, ich glaube, 30 Metern dann an die Latte gesetzt. Das wäre das 1-0 gewesen. Wer weiß, wie die Saison dann verlaufen wäre, wenn der Ball reingegangen wäre. Ja, man weiß es nicht.
Diese viele Momente.
Ja, da gab es einige Momente tatsächlich. Wir wollen jetzt nochmal über dieses 4-3 sprechen. Also das war ja wirklich ein Wahnsinnsspiel vor einem Jahr. Auch von dir in der zweiten Halbzeit hast du nur richtig aufgedreht nochmal. Hast dann auch das 4-2 vorbereitet. Da hören wir noch mal kurz rein, wie das die HSV-Reporter vom HSV-Netradio kommentiert haben.
Benesch verlängert auf Sonny Kittel. Der geht jetzt in die Box rein. Halb rechts müsste querlegen. Liegt quer. Tor für den HSV. Tor für den HSV. Ein Tor von Jakob Benesch. Das haben wir jetzt einfach mal gebraucht. Sonny Kittel geht über die rechte Bahn durch. Legt sich den Ball mit dem Kopf selbst vor. Spielt dann in die Mitte und Jakob Benic relativ unbedrängt legt sich 2 Wochen nach Ostern ein Ei ins Nest.
Ja, man, wir sehen dich auch hier über Video und wir sehen deinen Arm mit den ganzen Tattoos. Was ich nicht sehen kann, ist, ob du noch Gänsehaut hast, wenn du das hörst.
Ja, ich schaue mir natürlich viele Dinge noch aus der Vergangenheit an, auch die kurzfristig eigentlich zurücklagen. Auch jetzt das mit Wolfuß, da kriege ich schon Gänsehaut. Aber so Momente natürlich auch, wenn man die Reaktion und die Emotionen hört. Das ist auch ein bisschen das, was man vermisst, diese Fußballkultur und diese Leidenschaft. Die ist da schon in Deutschland, aber auch vor allem beim HSV sehr besonders.
Das können wir bestätigen. Also es wurde auch in dem Spiel nach dem Eigentor von Medic, was du dann eingeleitet hast, nochmal richtig spannend. Irvine hat dann nochmal mit dem Kopf getroffen und es ging wirklich hin und her. Pauli hatte Riesenchancen am Ende. Konntet ihr den Derby-Sieg feiern zum zweiten Mal in Folge? Der Volkspark wurde dann, glaube ich, das erste Mal in das blaue Flutlicht gefärbt. Am Ende standest du dann auch mit deiner Tochter vor der Nordtribüne. Es war sehr, sehr emotional. Ich glaube, es ist sogar dein Profilbild bei WhatsApp noch. Ist das korrekt?
Ich glaube, das Profilbild ist, oder das Bild ist sogar vom letzten Spiel gegen Stuttgart.
Ah ja, okay. Ja.
Da wollte sie unbedingt auf den Platz. Ja, das stimmt.
Ja, aber dieses 4-3 hast du dann nach, ich glaube, die Mannschaft war dann sogar auf St. Pauli noch feiern, auf der Reeperbahn. Bist du da noch mitgezogen oder musstest du dann deine Kleine ins Bett bringen?
Ich glaube, Da war ich nicht dabei, diesmal, nee.
Ja, auch Jonas David hat damals eine große Rolle gespielt. Der hat nämlich das Tor zum 1:1 gemacht. Erinnerst du dich an sein Tor noch zurück?
Ja, auf jeden Fall. Absolutes Traumtor. Wir haben oft über seine Schüsse im Training gelacht, weil er sich schon das eine oder andere Mal dann den Ball hingelegt hat nach dem Training und gerade diesen Schuss auch trainiert hat. Und ja, das zeigt dann auch mal wieder, dass Übung den Meister macht und er sich dann in so einem Spiel dann auch vor allem belohnt hat für seinen Fleiß nach dem Training.
Ja, ich frage mich, es war ja so ein bisschen so ein abgekippter Innenspannschuss. Also deine Freistöße oder Fernschüsse waren ja eigentlich meistens eher so mit Vollspann getreten. Würde ich jetzt sagen, vielleicht hat er sich das irgendwie bei Juninho oder so abgeguckt. Es war auf jeden Fall ja ein Wahnsinnstor, kurz vor der Halbzeit, auch ein ganz wichtiges zum 1:1 Ausgleich. Damit wart ihr wieder im Spiel und das Tor kam wirklich für alle überraschend, auch für Jonas David selbst, glaube ich. Ich habe ihn nochmal gefragt, ob er sich daran erinnert und was du vielleicht dann auch ihn dazu fragen würdest. Hören wir mal kurz rein.
Moin, ich würde schon sagen, dass wir einige Male nach dem Training irgendwie noch geschossen haben. Und am Anfang sah es noch nicht. Hat es noch nicht immer so gut bei mir geklappt mit der Schusstechnik. Du kannst ihn ja mal fragen, wie oft er sich gedacht hat, was macht der Jonas eigentlich hier, warum geht der nicht rein?
Ja, hast du dir das gedacht? Was macht er da eigentlich?
Ja, manchmal denkt man sich das wirklich, wenn dann sich Spieler den Ball hinlegen, die eigentlich sehr selten zum Abschluss kommen im Spiel. Weil die nerven eher und stören dann dich bei den Extraschichten, als dass sie irgendwie helfen oder irgendwie trainieren. Aber ja, Jonas haben wir dann auch erlaubt, das ein oder andere Mal dann zu schießen und der hat uns dann auch des Öfteren, würde ich jetzt nicht sagen, aber das ein oder andere Mal des Besseren belehrt oder uns gezeigt, dass da vielleicht Potenzial stecken könnte. Und spätestens mit seinem Traumtor durfte er auf jeden Fall immer nach dem Training mit uns schießen.
Ja, schöne Geschichte. Jonas David spielt jetzt gerade in Rostock, ist ausgeliehen, auch vom HSV, hat letzte Woche gegen St. Pauli gespielt am Millerntor, knapp verloren. Ja, was würdest du sagen, was haben diese Stadtderbys für dich persönlich bedeutet? Waren das so diese Highlight-Spiele, für die man ja auch dann spielt, oder war dann trotzdem auch irgendwie immer so ein bisschen Anspannung, Nervosität da, weil man weiß, eine Derby-Niederlage, das fühlt sich nicht gut an, vor allem nicht in der Stadt, bei den Fans. Das ja, muss man sich dann vielleicht auch mal auf der Straße anhören, wenn man unterwegs ist.
Ja, also ich glaube, da geht alles einem durch den Kopf, aber grundsätzlich hat man sich sehr drauf gefreut. Man hat gemerkt, schon in der Woche, bevor das Spiel dann angepfiffen wird, dass da irgendwie was in der Luft liegt oder dass da einfach ein besonderes Event auf uns zukommt. Und ja, man hat sich einfach gefreut, eher dieses Positive im Kopf gehabt und das Ganze zu versuchen aufzusaugen. Ich meine, ihr seht das ja selbst, wenn ihr bei den Spielen seid, wie viele Emotionen dabei sind und was das den Leuten dann noch bedeutet, auch wenn es am Ende nur in Anführungsstrichen ein Fußballspiel ist, aber ja, es ist schon ein sehr, sehr besonderes Spiel und das hat man auch gespürt, ja.
Du hast ja länger in meiner unmittelbaren Nachbarschaft gewohnt, in der neuen Mitte Altona, ganz klassisches St. Pauli-Gegend. Das weiß ich auch deswegen, wenn mein Sohn, über den ich eben schon gesprochen habe, ein HSV-Trikot anzieht, was er häufiger tut, da gibt es entsprechende Kommentare. Wie war das mit dir, wenn du da mit deiner Frau spazieren gegangen bist in den kleinen Park und so, wurdest du mal angesprochen oder eher seltener?
Ja, ab und zu schon, aber eher immer positiv. Also ich wurde jetzt nie bepöbelt oder so. Vielleicht haben die sich dann auch nicht getraut. Aber nee, also war eigentlich ganz, ganz entspannt und ja. Ich habe jetzt die Leute auch nicht provoziert. Also von daher, glaube ich, sind wir uns alle aus dem Weg gegangen und war alles gut.
Sehr schön, so soll das sein in Hamburg. Ja, du hast auch eines deiner besten Spiele für den HSV gegen St. Pauli gemacht, vor zwei Jahren. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, der Heimsieg dann, das Geisterspiel gegen St. Pauli, als Bakary Jatta das Tor gemacht hat. Du hast beide Tore vorgelegt und dieses Tor von Jatta, auch da wollen wir noch mal kurz reinhören.
Langer Ball jetzt auf Bakary Jatta, schon im Strafraum. Ja! Yeah! Bakary Jatta! Und mein Kollege, tief, Bakker, sagt er noch. Und Bakker geht tief.
Und der Ball, der kommt von Sonny Kittel genau in den Lauf. Und der HSV hat das Spiel gedreht.
Tiefbacker, sagte Fabian Malzahn von HSV Net Radio. Und tief konntest du ihn immer schicken, ne, Bagger? Einfach tief, fertig.
Ja, ich glaube einfach, wenn wir jetzt über Bagger sprechen, ich meine, ich kriege das natürlich auch mit, die Kritik an ihm. Man muss ihn einfach verstehen, man muss einfach wissen, was seine Stärken sind und ihn dann natürlich auch unterstützen dabei. Und wir haben dann über die Zeit auch eine gute Connection auf dem Platz aufgebaut, aber auch außerhalb des Platzes. Und ich glaube, er wusste, wenn ich einen freien Fuß habe, wo er hinzulaufen hat. Und
tief vor allem.
Das habe ich versucht.
Ja.
Tief, hat. Weil da ist er nie oder auch sonst ist er nicht aufzuhalten. Und ja, es hat eigentlich des Öfteren gut funktioniert, ja.
Vor allem in den Derbys hat das immer sehr gut funktioniert mit Bakariata. Ich erinnere mich auch am Millern-Tor, dann glaube ich mal zum Ausgleich hat er dir einen vorgelegt, als du dann direkt vor der HSV-Kurve den Ausgleich gemacht hast am Millern-Tor. Dieses Spiel dann gegen St. Pauli zu Hause, das war ja euer erster Derby-Sieg dann auch für dich, glaube ich. Tim Walter hat dich in der Saison vor allem so auch auf der 10 spielen lassen, im zentralen Mittelfeld. Vorher hast du und nachher dann meistens eher über Außen gespielt. War das persönlich so deine beste HSV-Saison im ersten Jahr unter Tim Walter?
Ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr wohl gefühlt in dem System, in der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Das kam mir natürlich auch sehr gelegen. Und ja, es hat Spaß gemacht, dann mehr im Zentrum zu agieren und dann die schnellen Jungs auf Außen zu haben und auch Bobby vor mir zu haben. Ja, dann hast du Ludo hinter dir gehabt oder auch Meffo, also die Konstellation war ganz gut und man hat sich, sag ich mal, in dem System, in der Struktur sehr gut gefühlt, ja. Und dann habe ich auch viele Scorer machen können und das tut natürlich dem Selbstbewusstsein gut und trotzdem hat dann ein bisschen was gefehlt, wie jedes Jahr.
Ja, aber wirklich tatsächlich in der Saison sehr, sehr wenig. Ihr habt dann in der Relegation ganz knapp, seid ihr an Hertha BSC gescheitert. So im Nachhinein, was tut denn mehr weh, dieses Scheitern gegen Hertha BSC, wo eigentlich die meisten dachten, dass ihr fast schon durch seid nach dem Hinspiel, oder das Scheitern gegen Stuttgart ein Jahr später, wo ihr dann eigentlich fast chancenlos wart?
Ich würde gar nicht Stuttgart sagen, ich würde fast schon Sandhausen sagen. Das ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, weiß ich, wie oft das passiert im Fußball, dass es dann auch 15 Minuten Nachspielzeit gibt oder irgendwas. Wenn man sich beides tut weh. Ich glaube, persönlich noch, wenn ich an das Hertha-Rückspiel denke, meine Tochter hat an dem Tag Geburtstag. Wenn ich jetzt so die Bilder anschaue von dem Geburtstag, dann weiß ich immer im Hinterkopf, okay, da war auch das HSV-Spiel oder das Rückspiel. Was einfach, ja, von mir persönlich nicht gut war und auch insgesamt von der Mannschaft. Eigentlich hat jeder schon vor dem Spiel gedacht, okay, wie feiern wir danach jetzt nicht die Mannschaft, aber ich glaube einfach so, alle einfach, die waren schon irgendwie vorbereitet, das wird jetzt dieses Jahr passieren so und so ist der Fußball, man darf sich nicht zu früh freuen, man darf nichts planen und und Stuttgart, ja, ich meine, irgendwie, bevor es richtig angefangen hat, war es schon fast vorbei, wenn man nach Stuttgart fährt, nach einer Minute schon zurückliegt und quasi irgendwie überrannt wird am Anfang. Dann war es schon fast schon wieder zu spät, um ehrlich zu sein. Dann hat sich so zumindest angefühlt. Trotzdem haben wir uns gesagt, nach dem ersten Spiel, das ist noch alles möglich. Im Fußball gibt es ganz viele verrückte Geschichten. Und lass uns erstmal die erste Halbzeit gewinnen. Hat geklappt. Aber ja, leider haben wir die zweite nicht mehr gewonnen.
Du hast gerade.
Von daher sage ich, beides sehr schmerzhaft. Beides sehr schmerzhaft.
Im Fußball gibt es immer verrückte Geschichten und du hast gerade gesagt, man sollte sich nicht zu früh freuen. Dieses Erlebnis in Sandhausen, du hast es ja gerade schon angesprochen. Ich glaube auch, wer dich gesehen hat, unmittelbar nach dem Spiel, hat dich dann schon jubeln gesehen, weil ich glaube, von der Ersatzbank dann auch die Hinweise kamen, dass Regensburg gewonnen hat gegen Heidenheim. Die Fans sind auf den Platz gestürmt. Wie hast du diese Minuten erlebt? Wie warst du informiert? Wann hast du persönlich dann erfahren, dass es doch nicht gereicht hat?
Um ehrlich zu sein, war ich sogar einer der, die gesagt haben, es ist noch nicht vorbei, weil einer auf der Bank ein Handy dabei hatte und einer der wenigen, glaube ich, war, der Netz hatte. Es hatten ja nicht so viele, glaube ich, Netz an in dem Moment oder Internetverbindung. Und ja, gut, den Fans oder wem auch immer kannst du es nicht übel nehmen, die wussten es nicht anders. Ich meine, der Stadionsprecher hat ja auch schon gratuliert. Dann denkst du, okay, dann hast du es jetzt wirklich geschafft. Aber irgendwie war in meinem Hinterkopf, ich habe nicht von HSV-Seite oder von einem von uns die Bestätigung bekommen. Und habe dann auch schnell mitbekommen, dass dann der Ausgleich gefallen ist. Und ja, keine Ahnung. Also das ging dann auch alles so schnell. Und dann sind Freunde da, Familie, und die wollen schon mit dir feiern, aber du kannst noch nicht und du wartest. Und dann siehst du irgendwann die Gesichter auf der Tribüne von HSV-Verantwortlichen und denkst dir, nee, das kann nicht passiert sein jetzt. Und ja, erst im Nachgang kriegst du dann wirklich mit, was passiert ist, wie viel Nachspielzeit da war, wie die Tore gefallen sind und so weiter. Und dann, ja, gehst du in die Kabine und siehst einfach die ganzen Köpfe. Und das war schon ein sehr, sehr harter Moment, glaube ich. Das macht auch was mit dir. Und ja, es ist dann der Sport leider auch. Man kann dann sagen, okay, es sollte nicht sein, aber ich glaube, das war wirklich einer der bittersten Momente beim HSV, ja.
Du sagst ja auch, das macht was mit dir. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man nach so einem Nackenschlag, wie man es dann schaffen kann, ein paar Tage später in der Relegation sich nochmal gegen Stuttgart so hochzufahren. Hat ja dann am Ende des Tages auch nicht geklappt, aber diese Tage dazwischen, ja, zwischen diesem Nackenschlag und der Relegation, die stelle ich mir brutal vor.
Ja, absolut. Gerade die ersten Stunden danach und auch, ich glaube, wenn du dann am nächsten Morgen aufstehst, das ist, glaube ich, am schlimmsten. Und kann mich da jetzt nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern, wie ich mich gefühlt habe, aber was soll's, das war auch die Einstellung dann oder die Art und Weise von Tim Walter, der dann gesagt hat, okay, Jungs, geht weiter, wir haben jetzt noch 2 Spiele, wir holen uns das Ding. So, und das war auch, das ist dann auch eigentlich gut bei der Mannschaft angekommen. Aber wie ich gerade gesagt habe, dann fährst du nach Stuttgart und bevor du eigentlich irgendwie oder bevor irgendjemand von uns einen Ballkontakt hatte, steht schon 1-0 und die überrennen uns und ja, jetzt sieht man natürlich auch, was für Qualitäten in der Mannschaft steckt, gerade in der Saison. Ja, trotzdem hatten wir die Chance und haben sie nicht genutzt.
Ja, das kann man zusammenfassend sagen, über all die Jahre auch, die du beim HSV warst, du hast es schon gesagt, irgendwas hat am Ende immer gefehlt. Du hast 4 Jahre lang für diesen Aufstieg gekämpft, das war dein großes Ziel, das zu schaffen. Was würdest du sagen, so gibt es ein Grund, warum es der HSV ja auch in diesem Jahr wahrscheinlich wieder nicht schafft. Liegt da irgendwie ein Fluch auf dem Aufstieg oder würdest du sagen, ist es am Ende doch irgendwie eine Kopfsache, die sich dann irgendwie wiederholt? Wie würdest du das so im Nachhinein beurteilen?
Ist sehr schwer zu sagen. Also die Frage wird mir öfter gestellt, ich stelle sie mir auch. Klar hast du vielleicht 1-2 Ideen oder Gründe, aber ja, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass man auf Platz 8, 10 oder 7 gelandet ist, sondern wirklich immer kurz davor, 2-mal Relegation, 2-mal Platz 4. Also es hat wirklich nicht viel gefehlt. Vielleicht kannst du sagen, es sind Kleinigkeiten, es ist Pech oder es ist ein Fluch, aber am Ende hatten wir in all diesen Jahren eine sehr, sehr gute Mannschaft, hatten es auch phasenweise oder über weite Strecken auch gezeigt in der Liga, in der Saison. Und was der Grund ist, ich glaube, das kann dir keiner beantworten. Das wäre jetzt auch, glaube ich, schwierig aus meiner Sicht jetzt irgendwie genau den Grund zu nennen.
Wenn man dich so sprechen hört, dann merkt man, wie du immer noch so mitfieberst. Du erzählst ja auch, deine Tochter ist noch immer HSV-Fan. Du guckst immer noch alle Spiele vom HSV. Jetzt wissen wir auch, dass du damals, als du noch beim HSV warst, da warst du ja 2-mal kurz davor zu wechseln, bist dann geblieben. Ja. Wärst du eigentlich dann beim 3. Mal, als du gewechselt bist, wärst du eigentlich dann doch lieber gerne auch in Hamburg geblieben? Oder ist das alles so okay, wie es gekommen ist am Ende?
Ja, ich glaube, um das alles so ein bisschen zu erklären, müsste man wirklich ausholen. Aber ich meine, ich hatte es, glaube ich, schon mal irgendwo dann erwähnt. Ich glaube, ihr habt auch Familie. Und ich habe dann bei dem ersten Angebot hatte ich einfach noch ein Jahr Restvertrag und hatte jetzt keine, oder es gab keine Anzeichen, mit mir über einen längeren Vertrag zu sprechen in dieser Phase, in der ersten Phase. Und dann kommt es natürlich ins Überlegen. Ich habe eine gute Saison gespielt und dann kommen natürlich Angebote rein und dann überlegst du natürlich, okay, was ist das Beste für die Familie, was ist finanziell auch gut, was macht Sinn. Und ich habe ja auch eine Vorgeschichte, das wissen auch viele. Und dann wägst du halt ab, auch wenn dein Herz dir vielleicht sagt, du fühlst dich hier wohl oder das passt dir alles. Trotzdem gibt es natürlich Dinge, die hinter den Kulissen laufen, die dir eben auch irgendwie Gefühle geben oder irgendwelche Emotionen mitgeben und dir signalisieren, ob das hier weitergehen soll, ob man dich haben will, ob man was mit dir plant oder wie auch immer. Und dieses Gefühl hatte ich eben nicht und deswegen beschäftigt man sich dann auch mit anderen Sachen. So war das dann auch im Winter. Halbes Jahr danach, glaube ich, schon direkt. Mhm. Wo ich ja aus meiner Sicht und auch von meinem Anspruch her jetzt keine gute Hinrunde hatte. Glaube, ein paar ordentliche Spiele hatte, aber jetzt auch irgendwie so der Durchbruch gefehlt hat, was Tore und so weiter angeht. Und das nagt dann natürlich an einem, wenn du das Jahre zuvor immer geliefert hast. Und auch da genau dieselbe Situation dann wie im Sommer. Spürst du jetzt nicht so, dass ich meine, wenn man noch ein halbes Jahr Vertrag hat oder ein Jahr Vertrag hat, dann führt man ja normalerweise Gespräche über die Zukunft, wenn man ein wichtiger Bestandteil ist der Mannschaft, und das war eben nicht der Fall. Und von daher ist es, glaube ich, auch legitim, dass man dann über andere Dinge nachdenkt und auch Verantwortung hat für seine Familie. Und ich denke, im Normalleben ist das genauso. Will mich da jetzt auch gar nicht rechtfertigen, aber ich weiß, dass viel auch anders dargestellt wurde, was mich dann auch immer ärgert. Aber ich bin dann auch nie jemand gewesen, der das direkt gerade stellen will oder sich dann irgendwie irgendwelche Interviews geben will. Die Leute, die um mich herum sind, die wissen dann, wie es wirklich war. Und deswegen, ich will es jetzt nicht zu ausführlich machen, aber das waren so die Gedankengänge und die Gründe dafür. Ja, und im Sommer glaube ich schon, dass ich dann auch in der Rückrunde der Mannschaft viel geben konnte, auch in der Hinrunde. Ich meine, ich habe immer versucht, voranzugehen, den jungen Spielern ein Vorbild zu sein. Und ich glaube, ich konnte der Mannschaft auch hinter den Kulissen viel geben. Und nichtsdestotrotz war es dann im Sommer ähnlich. Es wurde gesagt, es wird gesprochen. Mein Berater hat dann gesagt, der spricht mit dem HSV, beziehungsweise der HSV spricht mit ihm. Und da sind einige Tage vergangen und ich habe nichts gehört von keinem Verantwortlichen des Clubs. Habe gewartet und irgendwann, um ehrlich zu sein, war das für mich auch so ein Signal, okay, man hat vielleicht nicht die hundertprozentige Überzeugung oder man schaut sich nach was anderem um, wie auch immer. Und das macht, wie gesagt, das macht ja auch was mit einem. Man will sich ja wohlfühlen an dem Ort, wo man ist, und man will sich auch gebraucht fühlen. Und wie gesagt, so war das dann. Und dann habe ich mich entschieden, einen anderen Schritt zu gehen, woanders mein Glück zu versuchen, nochmal eine Erfahrung zu machen im Ausland. Und hatte dann natürlich auch Angebote aus der zweiten Liga in Deutschland, aber nichts hat mich in dem Moment dann so gereizt, würde ich sagen, nach den intensiven Jahren in Hamburg. Und wir wollten dann auch einfach mal was versuchen. Und so war das dann. Das war jetzt schon ein bisschen ausführlicher.
Ja, aber vielleicht kannst du noch mal erzählen, du hast gesagt, du hast dann sehr lange gewartet, es kam nichts. Dann kam von dir irgendwann über Instagram relativ spät, wahrscheinlich war deine Tochter da gerade kurz wieder wach, dann im Prinzip die Mitteilung, dass ja du dann von dir aus im Prinzip sagst, das war's. Das heißt, zu dem Zeitpunkt gab es dann auch mit Jonas Beuth noch gar kein Gespräch. Dann bist du dem zuvor gekommen. Habt ihr euch dann hinterher nochmal zusammengesetzt und das geklärt oder wie lief das dann ab?
Nee, ich habe ihn an dem Tag vorher angerufen, habe ihm gesagt, dass ich jetzt auch nicht mehr länger warten werde. und habe ihm mitgeteilt, dass, falls ein Angebot in seinem Kopf war, dass er sich das sparen kann, sozusagen. Und ja, so war es dann am Ende. Und dann ja, wollte ich einfach den Leuten, ich glaube, ich nicht so oft gesprochen habe, einfach mitteilen, wie es zur Entscheidung kam. Und die, die es interessiert hat, die haben es dann gelesen und sich ihren Teil dabei gedacht. Und ja, ich glaube, das war am Ende auch in Ordnung so. Und ja, so war das dann zu Ende gegangen.
Nochmal, wenn man dich sprechen hört, dann merkt man irgendwie, dass ein besonderes Gefühl, eine besondere Beziehung zum HSV. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Du sagst, du hast immer noch mit dem einen oder anderen Spieler, mit dem einen oder anderen aus dem Staff Kontakt. Etwas Besonderes ist da aber immer noch. Oder irre ich mich da?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja gesagt. Ich fühle mich schon verbunden mit dem Club, konnte mich 100% damit identifizieren. Und ich habe ja immer gesagt, dass Eintracht so mein Verein ist, aber das, was so in den letzten 4 Jahren auch einfach von den Emotionen her und von den ganzen Dingen, die man gemeinsam erlebt hat, das verbindet ja auch oder das hinterlässt ja auch irgendwo Spuren bei einem. Und ja, wir haben uns als Familie wohl gefühlt. Wie gesagt, meine Tochter ist in Hamburg geboren. Die spricht immer noch von Dino Hermann und vom HSV. Und von daher ist das schon präsent bei uns im Kopf. Deswegen, ja, ist auf jeden Fall besonders, klar.
Es waren ja auch tatsächlich viele schöne Momente dabei, die du mit den Fans zusammen dann gefeiert hast. Vor allem viele schöne Tore auch. Und wir wollen jetzt nochmal zum Abschluss auch ein bisschen in deiner HSV-Zeit schwelgen und machen das in unserer Abschlussrubrik.
Meine Top 3.
Genau, die Top 3. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht die 3 schönsten Tore hören, aber wir hören jetzt einfach mal 3 Tore nacheinander in der Übertragung. Und wollen dann auch von dir hören, ob du sie direkt erkennst. Ich bin mir sicher, du wirst sie relativ schnell alle erkennen. Fangen wir doch mal mit Tor Nummer 1 an.
Freistoß aus durchaus aussichtsreicher Position. Etwas mehr als 25 Meter, halb links. Sonny Kittel, und der wird wohl jetzt auch gleich mit rechts dann ausführen. Freistoß jetzt freigegeben. Sonny Kittel probiert es direkt aufs Rechteck und trifft Sonny Kittel zum 2:0. Und da formt er ein Herz und jubelt und alle herzen ihn. Perfekt geschossen.
Ja, alle herzen ihn. Kannst du dich erinnern, welches Tor das war?
Ja, das war mein erstes Tor. Das Tor gegen Nürnberg, glaube ich.
Genau, stark.
In Nürnberg, ja.
Ja, Freistoßtreffer zum 2:0 aus relativ weiter Entfernung. Manche haben gedacht, Aaron Hunt schießt, aber da sagte der Kommentator auch schon, für ihn ist das zu weit weg, für Sonny Kittel nicht. Ja, dann aus lange Eck, Christian Martinia, sah da nicht ganz so gut aus, aber ja, schönes Tor und vor allem für dich ein besonderes, weil es dein erstes war, oder?
Genau, ja, auf jeden Fall.
Dann machen wir doch direkt weiter mit dem zweiten, auch das war ein besonders schönes Tor und auch da bin ich mir sicher, wirst du es relativ schnell erkennen.
Jetzt vielleicht nochmal ein bisschen ruhigeres Spiel, lassen den Ball gut laufen durch die eigenen Reihen. Fein mit einem schönen Pass auf Kittel, der kann den Ball im Strafraum runternehmen und dann hebt er ihn über Burchard und der Ball geht rein. Das Traumtor von Kittel. 5. Saisontor und der Deckel ist drauf.
Ich würde sagen, das war dein schönstes HSV-Tor, an das ich mich zumindest erinnere. Sag mal, welches war es?
Ja, gegen Kräuter Fürth, ne, zu Hause. 2:0, glaube ich. Adri mit dem Pass und dann der Heber.
Ja, das Annehmen des Balles war schon ziemlich stark und genau, dann der Heber. War das ein schönes Tor?
Ich mag besonders die Chip-Elfmeter.
Zweimal gegen Nürnberg, ja?
Ja, zweimal gegen Nürnberg. Ja, war auf jeden Fall, ja, so. Ja, war schon gut, ja.
Ich würde sagen, das war so vielleicht das größte Gesamtkunstwerk, ne? So wie du den Ball annimmst und ihn dann in einer Bewegung rüberlupst.
Auch der Pass von Adri. Auch ja. was ein Spieler in dieser Saison, unglaublich.
Ja. Dann jetzt zu Tor Nummer 3. Das war vielleicht nicht dein schönstes Tor, aber bestimmt auch ein besonderes. Mal gucken, ob du das direkt erkennst.
Und Sonny Kittel an der Box. Schöner Absatzkick auf Robert Glasser. Er spielt ihn mit der auf Anzisu und der ist frei vom Tor. Antonitsch kommt dazu und der Kopfball von Sonny Kittel. Tor für den HSV! Sonny Kittel an alter Wirkungsstätte. 1:0.
Durch den letzten Satz wird es ein bisschen einfacher, weil vorher war da jetzt viel Kuddelmuddel dabei, aber du weißt, welches es ist, ne?
Ingolstadt, ja, Auswärtsspiel. War das das 1-0? Ja, ich glaube sogar.
Das war das 1-0, ja. Ja. Und Kopfballtore hast du jetzt auch nicht so viel gemacht. Ich glaube, einmal in Regensburg, meine ich, so ein Kopfballabstauber.
Das, ja, das ist nicht meine Stärke.
Aber trotzdem für dich auch ein besonderes Tor, oder?
Ja.
Ja, in Ingolstadt und auch in der Phase, wo ihr dann unbedingt noch gewinnen musstet, um noch die Relegation zu schaffen. Von daher auch ein wichtiges Tor und ein besonderes Tor für dich, oder?
Absolut, absolut, ja. Ja. Sehr wichtig.
Ja, hat irgendwie Spaß gemacht, jetzt nochmal so auf diesen Toren spazieren zu gehen, diese Tore zu hören. Also es gab ja wahnsinnig viele Tore, wahnsinnig viele schöne Tore von dir hier in Hamburg. Wir hoffen natürlich, dass du, ob jetzt in Australien oder in Polen oder sonst wo in der Welt, dass du noch das ein oder andere Tor in deiner Karriere schießen wirst. Auf jeden Fall hat es uns total Spaß gemacht. Sonny, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir so ein bisschen Zeit genommen hast, auch zu der späten Zeit in Australien. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Späte Zeit ist dann das Stichwort am Freitag für Sonny Kittel. Nachts um 2.30 Uhr steht er auf, wenn der HSV zu Hause gegen St. Pauli spielt und noch versucht, ja, vielleicht dieses Wunder dann doch noch möglich zu machen, über die Relegation noch in die Bundesliga zurückzukehren. Schauen wir mal, wie es dann ausgeht. Sonny, auch von meiner Seite vielen Dank, viele Grüße nach Australien und wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder nach dem Derby und dann vor dem vorletzten Spiel in Paderborn. Mal schauen, ob es dann noch um was geht für den HSV. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss, das weiß auch Sonny Kittel noch. In Hamburg sagt man Tschüss, genau, und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.